Die im Podcast befindlichen 6 Geschichten der Ökonomie wurden verfasst und gelesen von Volker Steimann. Er war Professor für Betriebswirtschaftslehre und engagierte sich bereits in den 80er Jahren für eine umwelt- und sozialverantwortliche Unternehmensführung. Die jetzt entstandenen literarischen Erzählungen handeln von Aus- und Aufbrüchen aus dem engen Gehäuse der herrschenden ökonomischen Theorie und Praxis. Sie bewegen sich zwischen Utopie und Realität. Die Namen der Personen sind frei erfunden.
Vierte Geschichte: Die Zeit und das gute Leben. Herr Ehrenfried Demmerling residierte in seinem toskanischen Ferienhaus, umgeben von 12 Zypressen, einem beheizbaren Swimmingpool und mehreren Statuen, welche die römischen Gottheiten symbolisieren sollten. Er genoss zum wiederholten Male den spektakulären blutroten Sonnenuntergang, der irgendwo weit hinten im Meer, das noch leicht glitzerte, über die Bühne ging, trank sein drittes Glas Rotwein, obwohl sich Arthrose und Leber schon recht deutlich bemerkbar machten, und dachte an seine große Karriere zurück. Er hatte Betriebswirtschaft studiert, danach noch den Wirtschaftsingenieur angehängt und das alles über 3 Universitäten abgewickelt. Der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg, der London Business School und der Yale University in New Haven, Connecticut. Dann trat er in die Leichtbau AG als kaufmännischer Assistent ein, machte sich aber schon bald selbstständig und gründete, da er schon immer begeisterter Zelter und Camper war, ein Geschäft für Wohnwagen. Er bot sie in allen Varianten und Größen an. Hauszelte, Wohnwägen, kleine und große Camper mit integrierter Garage für Cityflitzer, Raumbad, Unterflurklima, WLAN, TV mit SAT, Echtlederausstattung, aber auch preisgünstige Standardversionen, die unter 100.000 Euro lagen. Das Geschäft brummte. Als großer Gewerbesteuerlieferant bekam er bald die Ehrenbürgerschaft seiner Stadt angetragen. Die in der Peripherie liegende Straße wollte er nicht nach seinem Namen benannt haben, da dies wenig öffentlichkeitswirksam gewesen wäre. In der Innenstadt hätte man darüber reden können, aber im Randbereich wollte er nicht seinen Namen sehen. Dafür reichte schon die weit sichtbare Leuchtreklame Demmerling Mobil. Ansonsten besaß er eine Ferienwohnung mit einer Yacht in Italien, genau gesagt in Punta Ala, wo er gerade allein einen Kurzurlaub dazwischen schob. Von seiner ersten Frau hatte er sich getrennt, weil sie die enge Verflechtung zwischen Geschäft und Privatleben nicht ertragen konnte. Schließlich musste er rund um die Uhr am Ball bleiben. Es kamen Gebrauchte rein, die mussten verkaufsfertig gemacht werden. Die Neuzugänge wurden teilweise um 5 Uhr früh angeliefert. Die letzten Kunden verließen das Geschäft um 12 Uhr nachts, bei Verkäufen über 50.000 Euro, mit mehreren Glas Sekt und dem Geschenk einer Rolex-Uhr. Dann gab es Reklamationen, die sofort zu beheben waren. Sonderwünsche, exquisite Kücheneinbauten, die vielleicht nie zu einer exquisiten Mahlzeit führten. Toilettenwünsche mit Spezialbrillen, Hundebettchen, Katzenbäume und so weiter und so fort. Seine jetzige Frau hatte ihre eigenen Interessen und Beschäftigungen. Gerade jetzt wollte sie unbedingt an einer Tennismeisterschaft teilnehmen, wofür sie das ganze Jahr trainiert hatte. Sie war sportlich, aber es lag ihr nicht viel am Reisen. Tennis spielen, wandern, schwimmen, ja, aber möglichst in der nächsten Umgebung. Das sollte ihm recht sein. Das Ferienhaus stammte noch aus der Zeit seiner ersten Ehe und hatte deshalb wohl auch etwas Fremdes, wenig Vertrautes für sie. Daneben alleine. Und falls er die Lust auf Sex verspüren würde, dann ließe sich das ohne weiteres arrangieren. Die käufliche Liebe lungerte an vielen Straßen herum, alle Formate vorhanden. Er hatte aber auch spezielle Adressen. Seine Wohnmobile waren für solche Zwecke bestens ausgerüstet. Verlängerbare und ausziehbare Betten, schalldichte Wände, gekühlte Getränke im Nachttischchen, dimmbare Schummerbeleuchtung und viele Extras außerdem. Er konnte sich den Kurzurlaub gestalten, wie er wollte, ohne ständig den Partner fragen zu müssen, willst du das oder willst du jenes? Er war, abgesehen von den mörderischen Arbeitstagen, auf die Sonnenseite des Lebens gefallen und jetzt ging auf seiner Terrasse die Sonne unter. Hatte ihn das alles glücklich gemacht? Er wusste keine Antwort auf diese Frage. Es ging alles mit Turbogeschwindigkeit, am laufenden Band Gesprächstermine, Preisverhandlungen, Werbeaktionen, Zahlungsein- und Ausgänge, Liquiditätsplanungen, Steuerprobleme, Streitigkeiten wegen Garantie- und Gewährleistungsansprüchen, Prozesse über Prozesse, aber auch Einladungen, Smalltalk auf den Silvesterbällen und in verschiedenen Partys von Geschäftspartnern, die ihn als gewandten und gewitzten Gesprächspartner schätzten. Das Leben raste dahin, wie der digitale Datentransfer und er mittendrin im Auge des Taifuns, den Kopf hoch über Wasser, noch nicht untergegangen in diesem Wettbewerb, der einem laufend die Sporen gab. Ein Leben, zwar ereignisreich, aber doch in einer gewissen Stereotypie der Wiederholung, der trotz vieler Überraschungen wiederkehrenden Erwartung, auch der Herzattacken und einer nie besiegbaren Gastritis. Deshalb jetzt eine Woche Italien. Bei den Südländern war etwas anders. Trotz unverkennbarer Globalisierungs- und Amerikanisierungsentwicklungen. Die Lebensart war ihm nicht ganz geheuer. Anarchisch, antistaatlich, aber im Großen und Ganzen entspannter. Locker, weniger effektiv zwar, aber irgendwie menschlicher. Korruption und mafiöse Strukturen lauerten aller Orten. Villen wurden in die Natur gebaut, was einem Deutschen nie erlaubt worden wäre. Für Schwarzbauten gab es zwar ab und zu spektakuläre Abrisse, aber nur dann, wenn das Parteibuch nicht stimmte oder sonstige Verfehlungen des Bauherrn dazukamen. Seinen Bungalow in Punta Ala hatte er über eine deutsche Maklerfirma gekauft, abenteuerlich, mit etlichen Barzahlungen und der Beschäftigung mehrerer Geometer und Rechtsanwälte, weil jeder Wasserhahn außen neu beantragt werden musste. Italienische Behörden sind Meister in der Verkomplizierung der Vorgänge und stempeln mit großer Vorliebe unzählige Formulare, die sie dann in riesigen Klatten stapeln und in den Archiven ihrer alten Paläste verstauben lassen. Eine geringe Effizienz, die das Leben zwar entschleunigt, aber auch wieder beschleunigt, weil unzählige Behördengänge notwendig werden und viele andere Personen Beschäftigung finden, gordische Knoten zu entwirren, Missverständnisse zu klären und Fehlentscheidungen wieder rückgängig zu machen. Für Punta Ala hatte er sich damals entschieden, weil er sich unter seinesgleichen wähnte. Reiche Italiener mit entsprechendem Bargeld oder Schulden und einem imperialen Auftreten, das auch in seinem Milieu gängig war. Eine Karabinieri-Station, allerdings weit entfernt, wie in einem Adlerhorst auf dem Berg, die nur wenige Einbruchsfälle aufklären konnte. Auch bei ihm wurde letztes Jahr eingebrochen, als der Strom für längere Zeit ausfiel und die Videoüberwachung damit für immer lahmgelegt war. Kriminellen war die Anfälligkeit seines Überwachungssystems bekannt und dies wurde gnadenlos in eben dieser Zeit ausgenutzt. Jetzt musste er sich mit einer Firma beschäftigen, welche den Einsatz einer über Notstromaggregate versorgten Überwachung empfahl, die er sogar per Smartphone und einer App von Deutschland über Satellit kontrollieren konnte. Mit all den Updates, den Kontrollabrufen, den Reparaturen, der Säuberung des Swimmingpools, den Behördengängen, der Ver- und Entsorgung von Haus- und Wohnmobil war er eigentlich rund um die Uhr beschäftigt. Zum Baden im nahegelegenen Meer kam er so gut wie nicht. Ungestört war er selten, da ständig auch Anrufe von Deutschland kamen. Er war unentbehrlich und so gab es selten wirkliche Freizeit und Erholung. Manchmal griff er allerdings zur Notbremse, stellte das Handy auf Stumm, verließ das Haus und begab sich zum Golfplatz, der inmitten eines Pinienparks sehr gut gepflegt war. Der Rasen war zentimetergenau geschnitten, die Löcher einwandfrei gesäubert. Nur einmal, als er beim Einlochen mit dem Putter die Partie beenden wollte, steckte ein Pinienzapfen drin. Also eine Art Sabotage der Natur, die ihm trotz der komfortablen Umgebung oft ihre Streiche spielte. Zum Beispiel die von Baumratten zerbissenen Telefonkabel, die durch Spinnen und Grillen außer Gefecht gesetzten Sensoren für die Beleuchtung, Wildschweine, die durch den Zaun eingebrochen waren und den schönen Garten durchwühlt haben, eine Schlange, die sich hinter dem Kühlschrank eingenistet hatte. Ameisen, die unterirdisch in den Raum der Bombola eingedrungen waren und sich in der ganzen Küche verbreiteten und so weiter und so weiter. In seinen Augen unzumutbare Zustände, die er trotz eines teuren Hausmeisters nicht in den Griff bekam. Überhaupt stiegen ihm die hohen laufenden Kosten seiner Lebensführung langsam über den Kopf. Ständig musste er sich mit den Behörden herumplagen. Wegen simpler Genehmigungen für ein Dieselnotstromaggregat oder die Einrichtung eines Parkplatzes für seinen Luxuscamper mit Smartgarage. Die Hafengebühr war saftig, die Steuern auf Grundbesitz, Abfall und fingierte Mieteinnahmen waren in seiner Kommune happig. Wasser- und Stromkosten stiegen von Jahr zu Jahr mehr und mit den Behörden gab es nur Ärger mit den Abrechnungen. Wenn er es recht bedachte, hatte er immer zu tun mit seinem Besitz, seinen Häusern, seinen Booten, seinen Fahrzeugen, seinen sportlichen Ausrüstungen, seinen Finanzanlagen mit ständigen Telefonaten zu Beratern, Bankern, Hausmeistern, Angestellten in seinem Unternehmen, Kunden und was es sonst noch so alles gibt für einen so bedeutenden Geschäftsmann wie ihn. Gott sei Dank belastete ihn nicht die Gegenwart seiner Frau. Sie agierte selbstständig und mit dem Geld, das sie regelmäßig von ihm bekam, war sie offenbar zufrieden. Er musste nur ständig schauen, dass der Geldabfluss den Zufluss nicht überstieg und beide Größen, Zufluss und Abfluss wuchsen von Jahr zu Jahr, was seine Konzentration jeden Tag, ja jede Stunde voll beanspruchte. Inzwischen war es kühl geworden und Herr Demmerling zog sich in das Innere seines Bungalows zurück. Durch das Buschwerk flimmerten in den weit verstreuten Nachbargrundstücken die Fernsehgeräte, oft in Kinodimensionen und oft ununterbrochen Tag und Nacht. Ein fernsehsüchtiges Volk, dachte er. So weit ist es mit mir doch noch nicht gekommen. Aber insgeheim ahnte er auch bei sich eine gewisse andere Sucht. Sie hing offenbar mit dem Geld zusammen. Wie auch immer, morgen wollte er nach Grosseto fahren, um bei der Enel einen anderen, niedrigeren Stromtarif zu vereinbaren. Eine anstrengende Tour, da man in Wartesälen mit seiner gezogenen Nummer saß und ohne Rücksicht auf Reichtum, Abstammung und Herkunft auf den Moment achten musste, wo auf dem schwarzen Display diese Nummer erschien. Dann wollte er sein Anliegen vortragen. Es war keine Zeit zu verlieren, wenn er nicht noch mehr Geld verschenken wollte für nichts und wieder nichts. Auch seinen Fäkalientank im Camper galt es zu entleeren. Dazu musste er bei der Kläranlage in Castiglione vorbeifahren. Ein kleiner Umweg, aber machbar. Da der Fäkalientank nicht in den Smart passte, der besser zu steuern gewesen wäre und für Ausflüge in die Umgebung gedacht war, musste am nächsten Morgen das große Wohnmobil, den Smart Insight, genommen werden. Um 8 Uhr früh fuhr er los, gegen 10 Uhr wollte er dann in Grosseto sein. Er startete und kam auf die lange Gerade nach Capanne, welche die Macchia auf der rechten und einen langgestreckten Kiefernwald zur linken durchquert. Er hatte schlecht geschlafen, es war eine Vollmondnacht und die beiden Cani Tedeschi, gut betuchter Turiner in der Nachbarschaft, kläfften die ganze Nacht um die Wette, weil natürlich bei Mondschein viel unterwegs ist. Käuzchen, Katzen, Stachelschweine, Ratten, Wildschweine, streunende Hunde und vieles mehr. Die Straße war eng. Früher parkten Badegäste links und rechts, was auf die italienisch-drastische Art seit 10 Jahren unterbunden wurde, durch das Ziehen tiefer Gräben seitlich der Straße und das rigorose Ausholzen für Parkplätze im Wald zur strandabgelegenen Seite. So war die einzige Verbindungsstraße von Punta Ala zur übrigen Zivilisation von parkenden Autos befreit, allerdings nicht von rücksichtslosen Rasern des reichen Ghettos, die mit ihren SUVs, Porsche Cayennes und sonstigen deutschen Boliden die Stradone entlang fegten. Einer von diesen Super-Tedeschis, die immer noch futuristisch geprägten Italiener, sprachen mit einer sichtbaren Hochachtung davon. Einer von diesen Super-Tedeschis kam ihm mit rasender Geschwindigkeit entgegen und bei seinem Ausweichmanöver geriet er zu nahe an den tiefen Graben zur Rechten, in dem das Wohnmobil mit einem lauten Krachen versank. Nun saß er da, verdattert, hilflos. Der Verursacher hatte sich schnell entfernt und Ehrenfried Dämmerling musste mühsam aus seinem Führersitz klettern, Gott sei Dank unverletzt, im Gegensatz zu seinem Wohnmobil, das einen erheblich ramponierten Eindruck machte. Was war zu tun? Das Handy lag unerreichbar im Handschuhfach. Weit und breit war zu dieser Zeit keine Menschenseele zu sehen. Autos rasten unablässig vorbei, doch keines hielt, sodass ihm nur übrig blieb, zum Strand zu laufen und dort sich nach Hilfe umzusehen. Der Strand war leer, bis auf ein paar Läufer, die mit Hunden, aber erstaunlicherweise ohne Telefon unterwegs waren. Schließlich traf er auf eine kleine Ansiedlung mehrere notdürftig zusammengezimmerte Hütten, in denen etliche Schwarzafrikaner übernachteten, die mehrfach am Tag den Strand ablaufen, um ihre Gürtel, Spangen, Uhren, Schmuck, Tücher, Schirme und sonstiges anzubieten. Sie wurden Wukumbra genannt, ihrer undeutlichen Aussprache geschuldet, was so viel wie die Kurzform von Vuoi comprare, willst du kaufen, bedeutet. Er steckte seinen Kopf in eine der Hütten, schilderte mit Händen und Füßen seinen Unfall und bat um ein Handy. Einer der Männer räkelte sich empor und streckte ihm bereitwillig sein Telefonino entgegen. Nach kurzer Zeit konnte er Polizei und Werkstatt verständigen. Die Polizia Municipale nahm den Unfall auf, die Officina Malresi aus Grosseto schleppte den Wagen ab, wobei das Mad, wenngleich mit Blessuren, noch herausgefahren werden konnte. Mindestens 2 Wochen sollte die Reparatur dauern. Irnfried Demmerling fuhr mit dem ledierten Smart zu seinem Ferienhaus zurück und erholte sich zuerst von dem großen Schreck. Sein Herz begann zu rasen und er nahm mehrere Tabletten mit Salicylsäure, um das Schlimmste zu verhindern. Eine Einlieferung ins italienische Hospital wollte er mit allen Mitteln vermeiden. Er verhielt sich ruhig in seinem Haus, stellte sein Handy ab, kochte mit eingefrorenen Beständen und das 3 Tage lang. Dann verspürte er einen starken Drang zum Meer. Er lief den Strand vom Hafen aus langsam in Richtung Kapanne, um sich nochmals bei den Schwarzen zu bedanken, die ihm ohne Zögern geholfen hatten. Alle hatten tiefschwarze Hautfarbe. In den Hütten lagerten Berge von Tüchern, Hemden und Hosen. Auf einer kleinen Kochstelle brodelte eine Cafetiera. Die Begrüßung war herzlich. Er bekam eine Tasse Kaffee angeboten. Man erkundigte sich beiderseits in gebrochenem Italienisch und Englisch. Er erfuhr, woher sie kamen, wie lange sie schon hier waren, wie sie den Sommer und Winter verbrachten. Wie die Zugvögel fliegen manche in ihre Heimat zurück, zum Beispiel nach Ghana, zur Elfenbeinküste, um ihre Familien wiederzusehen. Andere bleiben da und versuchen sich schlecht und recht vor der Kälte zu schützen, falls sie nicht einen winterfesten Arbeitsplatz mit Wohnung finden. Zur letzteren Gruppe der Sesshaften gehörte auch Mustafa, der ihm in seiner Not sein Handy angeboten hatte. Mit Mustafa unterhielt er sich lange. Er war in jungen Jahren gekommen, war allein, hatte keine Familie und deshalb auch keinen Grund, in sein Heimatland zu fliegen. Er blieb sitzen, obwohl die Sonne höher stieg, der Strand sich füllte und durchaus gute Geschäfte zu machen waren. Er blieb sitzen und fragte den Deutschen nach Frau und Kind, seinen Wohnort und Beruf und wie viel Zeit er für so ein Wohnmobil hat aufwenden müssen. Ja, wie lange musste er arbeiten? Irnfried Demmerling überlegte. Mit 100 Euro pro Stunde als kalkulatorischer Unternehmerlohn betrachtete er sich als hinreichend vergütet. Somit musste er für sein Wohnmobil, das 200.000 Euro kostete, 2.000 Stunden arbeiten. Dann kamen aber noch der Zeitaufwand für Reparaturen, für Ersatzbedarf, zum Beispiel Reifen und Benzin dazu, also etwa 60 Stunden Arbeitszeit. Ja, wenn man es genau nimmt Und Frank Demmerling war natürlich dank seiner betriebswirtschaftlichen Ausbildung rechnerisch fit. Müsste man auch Versicherungen, Strafmandate, Steuern, TÜV dazu rechnen. Also nochmal dafür 30 Stunden Arbeitszeit pro Jahr. Dazu kommt dann noch die Zeit, die man damit verbringt, sich im Internet über die neuesten Ausrüstungen des Wohnmobils zu erkundigen, die Zeit für Autowäsche, das Anschauen von Autowerbung, die Gespräche mit Freunden über Vor- und Nachteile von Campern etc. Also nochmals 60 Stunden. Die Arbeitszeit, die er aufbringen muss, um Ferienreisen zu verdienen, die mehrfach im Jahr mit dem Wohnmobil stattfanden. Wenn er mit seiner Frau im Camper übernachtete, was immer seltener vorkam, könnte er dafür 3 Reisen ansetzen für etwa 5.000 Euro, also 50 Stunden Arbeitszeit. Zusammen mit den Fahrten seines Sohnes, die er ihm ohne Berechnung zugestand, kam der Kilometerzähler pro Jahr auf ca. 10.000. Der Schwarze kräuselte die Stirn und meinte, da kämen noch die Maut- und Parkgebühren dazu und die Zeit, die er während der Fahrt oder im Stau im Auto sitzt. Demmerling setzte großzügig nochmals 200 Stunden an. Nach einigem Hin- und Herrechnen meinte Mustafa, dass er, Ehrenfried Demmerling, für sein Wohnmobil also ca. 2.400 Stunden Zeit im Jahr aufgewendet habe, um sein Wohnmobil zu verdienen und zu nutzen. Er brauchte demnach 2.400 Stunden, um eine Wegstrecke von 10.000 Kilometern zurückzulegen. Für eine Lebensstunde, er tippte auf sein Handy, kommt er also auf 4,17 Kilometer. Mit 4 Kilometern pro Stunde, meinte der Schwarze mit lächelndem Gesicht, läuft er gemütlich am Strand entlang und kann überall hingehen. Nicht nur auf Straßen fahren, kann sich mit diesem und jenem unterhalten, genießt die Meeresluft und die Sonne, hält sich beweglich, vermisst kein Fitnessstudio und braucht sich um wenig anderes zu kümmern. Seine Ausgaben sind gering, seine Bedürfnisse begrenzt, er ist zufrieden und kommt gut über die Runden. Gelegensarbeiten gibt es genügend, da die Italiener, vor allem die junge Generation, zu bequem geworden ist, körperliche Arbeit zu verrichten. So wird er zur Weinlese gerufen, zum Unkrautjäten im Biolandbau und zur Einsammlung von Müll. All das macht er gerne, es ist abwechslungsreich und er kommt mit verschiedensten Leuten in Kontakt. Demmerling staunte nicht schlecht und dachte auf seinem Rückweg an sein Wohnmobil, das jetzt in der Werkstatt stand, noch 10 Tage. Nach diesem Gespräch wurde er nachdenklich. Er widmete seinem Wohnmobil in einem Jahr also, wenn er sich recht an die Zahlen erinnerte, etwa 4 Stunden am Tag, ob er es fährt, es steht oder gerade mal wieder für die nächste Fahrt vorbereitet wird. Bei einer mehrjährigen Nutzung wird es vielleicht weniger, aber die Abschreibungen wollen ja auch verdient sein. Wenn er all seine Luxusbedürfnisse, oft mit viel Ärger und wenig Nutzen verbunden, reduzierte, würde wahrscheinlich die Hälfte seiner Arbeitszeit überflüssig werden. Er müsste weniger verdienen, also auch weniger arbeiten, hätte mehr Zeit für seine Frau, seine Familie, seine Freunde, die Enkel seines Sohnes. Er könnte öfters ins Theater gehen, in Konzerte oder Dinge aktivieren, die Zeit brauchen, aber wenig kosten. Wie zum Beispiel das Aquarellmalen, das ihm früher als Jugendlicher so viel Freude bereitet hatte. Oder der Tango-Kurs, zu dem ihm seine Frau so oft zugeredet hat. An manchen Abenden dachte er daran, als er die Töne des Balolisho vom Hafen zu sich heraufwallen hörte. Das war kein Techno, sondern melodiös, verträumt und zuweilen endlos wie eine lange Opernarie. Zum Hinschmelzen, je nach Windrichtung manchmal lästig, aber manchmal auch herrlich zum Einschlafen. Es wäre doch gar nicht schlecht, mit ihr ab und zu dort zu tanzen. Vielleicht vorher mit einem Tanzkurs in der Heimat. Bei diesem heiteren und zwanglosen Durcheinander der italienischen Tanzabende sotto le stelle müsste das eigentlich einen Heidenspaß machen. Durch die freundliche, lockere Atmosphäre der Schwarzafrikaner angeregt, dachte er sogar an ein einfaches Zelten, wie er es manchmal als Pfadfinder erlebt hatte. Sein Bungalow kam ihm plötzlich steril vor. Die Nachbarn langweilig hochnäsig und die laufenden Kosten samt Arbeitseinsatz. Daran wagte er sich angesichts seiner neuen zeitökonomischen Buchhaltungserfahrung gar nicht zu erinnern. Bis zum Ende der Reparaturzeit ging er oft baden im Meer, was ihm wesentlich besser gefiel als in dem geklorten Swimmingpool, der regelmäßig Algen ansetzte, wenn er nicht mit Chemikalien behandelt wurde. Sein Hausmeister war da sehr großzügig im Einsatz dieser Mittel, wie überhaupt Italien an vielen Ecken nach Chlor roch. Das Meer hatte seinen eigenen Geruch und er empfand es als äußerst angenehm für seine Gesundheit, sodass er die letzten Tage besonders genoss. Das Leben konnte eigentlich so schön sein, ohne viel Geld zu haben und es verdienen zu müssen. Welche Zeit könnte dadurch freigesetzt werden? War er nicht einsam geworden in seinem hektischen Geschäftsbetrieb? Wozu hatte er eigentlich eine Frau, mit der er in der Anfangszeit des Kennenlernens so viele interessante Gespräche geführt hatte und die eigentlich viel mehr Erotik ausstrahlte als alle geldgetriebenen Prostituierten zusammen? Waren nicht die schönsten Momente diejenigen, die nichts kosteten? Und seine Gesundheit? Sie ließ in letzter Zeit sehr zu wünschen übrig. Er sank immer todmüde ins Bett und sprang wie ein Automat früh wieder an. Frank Demmerling telefonierte mit der Werkstatt und erfuhr, dass sein Wohnmobil kurz vor der Fertigstellung stand. Vorderachsen und Spurstangen mussten komplett ausgetauscht werden. Der Unterboden mit der Abgasanlage wurde ebenfalls erneuert. Allerdings müssten noch die Karosserieschäden, Beulen und Kratzer behoben werden. Es würde noch eine Woche in Anspruch nehmen. Darauf wollte er jedoch nicht warten. Sein Plan war ein anderer, sodass ihn die Beulen und Kratzer nicht mehr störten. Der Smart hielt die Fahrt nach Grosseto zur Officina Malresi trotz eingebeulter Seitentüre aus und hielt es auch aus, als er allein mit ihm wieder zurück nach Deutschland fuhr. Es war nämlich so, nach dem Abholen und Bezahlen der Reparatur hielt Ehrenfried Demmerling mit seinem Camper auf dem Parkplatz Capanne an, fuhr den Smart heraus, montierte die Schilder des Campers ab, nahm die Wagenpapiere mit und ging damit in die Nekropole, wie er die Siedlung der Schwarzen für sich insgeheim, öffentlich natürlich unkorrekt, nannte. Mustafa trank gerade aus einem Becher verdünnten Wein und aß grüne Oliven dazu, scherzte mit seinen Kollegen, klagte über die schlechten Geschäfte, vor allem mit den geizigen Deutschen, und begrüßte Ehrenfried herzlich. Dieser bedankte sich nochmals für alles, die Hilfe, die Bewirtung und die guten Gespräche. Er zeigte Mustafa die Wagenpapiere und schenkte ihm das Wohnmobil mit Betriebsanleitung, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass er die Parkgebühr für den Wagen für 10 Jahre an den Eigentümer des Abstellplatzes Kapanne überweisen wolle. In Deutschland angekommen, würde er das Auto abmelden. Mustafa könne also das Wohnmobil im Winter als warme Unterkunft nutzen und auch sonst für seine Zwecke. Er sei ihm dankbar, dass er ihm viel freie Zeit zur Verfügung geschenkt habe. Damit verabschiedete er sich mit mehreren Umarmungen und kehrte am nächsten Tag in seinem Kleinwagen unbeschädigt, aber befreit zurück. Er dachte während der Fahrt bereits daran, auch den Bungalow zu verkaufen. Damit würde er noch mehr Zeit gewinnen, müsste noch weniger Geld verdienen und könnte sich endlich den Dingen widmen, die er schon verloren geglaubt hatte.